Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
SEO ist nicht mehr etwas, das du tust. Es ist etwas, das passiert, wenn du alles andere richtig machst. Hat Chad Pollitt gesagt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Bei mir ist heute Manuel Weiß. Er ist Head of Inbound Marketing bei OMR Reviews, der Software-Vergleichsplattform von OMR. So, die Seite hat sich jetzt seit dem letzten Google-Update ziemlich gut entwickelt und mit Manuel sprechen wir jetzt darüber, ob er dafür alles richtig gemacht hat. So, lieber Manuel, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Sehr gerne, ich danke dir für die Einladung.
So, Manuel, in Sachen SEO, also das Zitat hat ja gesagt, SEO passiert, also die Optimierung für die Suchmaschine passiert, wenn man alles andere richtig gemacht hat. Habt ihr das?
Ich würde behaupten, wir machen einiges richtig und versuchen SEO ganz tief im Kern zu verankern. Ich sag mal so, man hat mich ja vor 2 Jahren dazu geholt, weil man offensichtlich in den SEO-Bereich investieren wollte und sich da Expertise einkauft. Und die Geschäftsführung legt da großen Wert drauf. Und ich glaube, das war der Grundstein für diese jetzt nachhaltige und langfristig positive Entwicklung.
So, du hast jetzt gerade gesagt, du bist ja seit 2 Jahren da am Start. OMR Reviews gibt es ja schon ein bisschen länger, ist ja so ein Pandemieprodukt auch im Endeffekt gewesen. Was habt ihr vorher im Bereich SEO gemacht? So, oder was hast du übernommen, als du dann eingestiegen bist?
Ja, genau. Also ich habe quasi im April 2022 gestartet und davor gab es bereits natürlich diverse SEO-Maßnahmen. Da waren 2 SEO-ManagerInnen hier in der Firma, die sich primär um den Content-Bereich gekümmert haben und mit Keyword-Recherchen geguckt haben, welche Software-Themen kann man abdecken, haben da die ersten Blogartikel geschrieben, die dann sehr performant waren. Und man hat gemerkt, man kann darüber sehr viel Traffic generieren mit, ja, nicht wenig Aufwand, aber wenn man sich Mühe gibt, dann ist das durchaus möglich. Und auf der anderen Seite hat man gesehen, den Traffic einzukaufen ist absurd teuer im Softwarebereich. Wir reden davon CPCs im günstigen Bereich von irgendwie 3 Euro, aber die gehen durchaus hoch bis zu 30 Euro. Und Deutschland ist da relativ günstig. Ich lusche ab und zu mal rüber in den amerikanischen Markt, wo wirklich dann für so Keywords wie HR-Tools $50 gezahlt werden für einen Klick. Das ist also crazy. Und dementsprechend hat OMR, beziehungsweise die Gesellschafter von OMR, die ja quasi die Geldgeber sind, gesagt, okay, wir wollen lieber nachhaltig investieren, das dauert zwar dann länger, aber lass doch lieber SEO aufbauen, anstatt jetzt hier mit Paid-Kampagnen den Traffic einzukaufen, der dann, sobald man die Kampagne abschaltet, wieder weg ist. Genau, das heißt,
das ist eine sehr strategische Entscheidung dann, das Investment im Endeffekt.
Genau, also man wusste, man gewinnt das nur langfristig. Man hatte zum ersten Mal laut Philipp Westermeier in ein OMR-Produkt investiert, anstatt dass man direkt positiv mit Cashflow, also mit Gewinnen gearbeitet hat und langsam gewachsen ist, sondern die haben von Anfang an gesagt, okay, wir wollen das zu einer Plattform machen, zu einem Tech-Produkt und dementsprechend investieren wir darin und gucken nicht sofort auf EBIT, sondern wirklich so, was können wir damit langfristig erreichen und anderweitig Wert schaffen als immer nur mit Umsatz. Genau, aber um auf die Frage nochmal zurückzukommen. Also, es gab 2 SEO-Managerinnen, die im Content- und Keyword-Recherche-Bereich schon sehr viel gemacht haben und aber beide, ich sag mal, sehr juniorig zu dem Zeitpunkt waren und auch technisch jetzt nicht so versiert waren. Und deswegen hat man dann gesagt, hey, lass doch mal gucken, ob wir das Thema nochmal skalieren können, weil es gibt ja einerseits die Content-Komponente, aber auch so Strategie und Tech-Bereich. Und damals wurde dann eben ein Headhunter angesetzt, jemanden zu finden. Und hier bin ich dann gelandet.
Sehr schön. Wie hat sich das Team seitdem entwickelt? Also bist du der einzige Neuzugang oder sind in den letzten 2 Jahren dann auch im Bereich SEO dann noch zusätzliche Ressourcen dann dazu geholt worden?
Genau. Also ich habe dann gestartet mit besagten 2 Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und durfte dann aber weiter in das Thema investieren. Ich habe dann tatsächlich 2 neue SEOs noch dazu geholt. Einerseits für Inhouse-Redaktion und dann nochmal für Tech. Das heißt, wir hatten dann die gesamte Bandbreite. Also für jeden klassischen SEO-Bereich, außer jetzt Offpage, hatten wir jetzt dann einen Mitarbeiter in. Und ich war dann mehr noch der Sparringspartner für diese 3. Und gleichzeitig hat man gesehen, okay, SEO wird nicht nur von SEOs gemacht, sondern auch vom Content-Team. Es gab noch ein extra Content-Team, was so redaktionell gearbeitet hat. Das habe ich dann tatsächlich auch nach 5 Monaten noch mit übernommen, um da einfach auch die Synergie aus beiden zu nutzen. Und da kam mit einem Schlag dann nochmal irgendwie 8 Leute dazu. Wobei in einem Content-Team muss man sagen, auch zum Beispiel der Bereich Social Media, E-Mail-Marketing, der Newsletter und Sponsored Content, also auch eine Einnahmequelle noch mit drin hängt, sodass ich dann eben auch gesagt habe, ganz ehrlich, mit diesem neuen Verantwortungsbereich bräuchte ich auch einen neuen Titel und deswegen lautet er inzwischen anders, also Head of Inbound Marketing, aber immer noch genauso verantwortlich für den SEO-Bereich und sogar noch ein paar neue Themen die in den nächsten Monaten wahrscheinlich dann zum Ausdruck kommen.
So, du hast jetzt gerade auch schon eine ganz schöne Brücke geschlagen. Also das Thema SEO ist ja jetzt nicht dein einziger Verantwortungsbereich, sondern es ist ja breiter gefasst. Also ich meine, auch ihr macht sehr, sehr viel Content drumherum. Macht ja auch durchaus Sinn, das dann an einer Stelle auch zu bündeln. Wie relevant ist das ganze Thema SEO bei euch in dem gesamten Marketing-Mix? Du hast jetzt schon gesagt, so Page Search scheint jetzt nicht irgendwie so der strategische Fokus zu sein. Was macht ihr sonst an Maßnahmen und welchen Stellenwert hat SEO da drin?
Ja, also der SEO-Bereich ist mit Abstand der wichtigste Traffic-Lieferant. Also wir reden hier von je nach Zeit und Saisonalität, aber schon irgendwie 90%. Und danach kommt eher dann schon Direct. Also wir sehen, dass wir eine Brand schon inzwischen aufgebaut haben. Das heißt, Leute kommen tatsächlich über Direct auch recht viel noch schon zu uns. Aber ja, SEO 80-90% und dann noch ein bisschen Social Media, wo wir vor allem auf LinkedIn und neulich jetzt auch auf Instagram sehr aktiv sind. Aber da ist jetzt weniger der Trafficbringer als mehr Branding zu sehen. Also wir schreiben da viele Posts, die kriegen auch, je nachdem, ob das attraktiv ist, sehr viel Reichweite und sammeln damit neue Follower und so weiter. Aber das konvertiert dann nicht direkt in Website-Traffic, sondern mehr in, okay, sie kennen jetzt OMR Reviews und das nächste Mal, wenn sie auf der Suche nach einer Software sind, kommen sie vielleicht auf unsere Plattform. Das heißt, es würde dann wieder dem Direct-Traffic zugeordnet werden. Das ist natürlich dann schwierig zu sagen. Wegen der Social-Media-Maßnahme vor 3 Monaten haben wir jetzt einen Direct-Besucher mehr, aber so ungefähr wird das zusammenhängen.
Kann ich auch aus eigener Nutzererfahrung. Ich meine, wir sind ja auch Unternehmen, jetzt 140 Leute knapp und brauchen auch regelmäßig neue Software und tatsächlich sind die Reviews auf OMR oder Alternative zu solche Suchanfragen nutze ich dann doch auch sehr gerne mal bei euch. Also insofern habt ihr da im Bereich Direct halt eben auch dieses Thema Marke schon nicht ganz schlecht gespielt bisher. Also bei mir zumindest.
Sehr schön. Das sieht man tatsächlich auch in Zahlen. Ich weiß nicht, ob du einen Sistrix-Zugang hast, aber man kann ja mal die ganzen OMR-Produkte dort eingeben und schauen, wie viel Suchvolumen ist auf OMR-Podcast, OMR-Reviews, OMR-Education und so weiter. Und tatsächlich ist OMR-Reviews zusammen mit dem Podcast das meistgesuchte Produkt. Jetzt mal Festival außen vor, das ist, aber er piekt halt so im April, Mai jedes Jahr. Aber jetzt unterjährig gibt es neben dem großen OMR Podcast, den natürlich irgendwie jeder im Businessbereich hört mit Philipp Westermeier, ist bereits das OMR Reviews Produkt, ja, vom Suchvolumen zumindest das zweitgrößte.
Du hast jetzt auch gerade schon gesagt, so, genau, du schaust sehr stark auf das Thema Traffic, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Also einfach so ist es der mit Abstand wichtigste Traffic-Kanal bei euch. Jetzt hast du gerade Sistrix schon genannt, auch als um halt eben so das Thema Sichtbarkeit-Index auch sich anzuschauen. Und da seid ihr jetzt beim letzten Google-Update auch ziemlich nach oben gespült worden, kann man schon sagen. Also die Entwicklung davor war schon positiv, aber das war jetzt mal wirklich so ein Sprung nach oben. Bevor wir da mal ins Detail reingehen, was sind sonst so Zahlen, auf die du schaust? Was sind Zahlen vielleicht auch, an denen du gemessen wirst, wo dann Philipp sagt so, hier Manuel, jetzt aber ein bisschen mehr Gas geben hier.
Genau, das ist natürlich die Frage, die sich jeder SEO stellen sollte. Es tun leider nicht alle. Denn was bringt dir der Traffic, wenn er nicht irgendwie den Geschäftszielen dient? Ich könnte jetzt auch irgendwelche Artikel im B2C-Bereich über Social Media schreiben, die wahrscheinlich sehr viel mehr Suchvolumen haben, sehr viel Traffic generieren, aber dann nicht unserer Plattform einen Nutzen schenken. Und worauf wir dann zum Beispiel gucken, ist die interne Klickrate zu den URLs, die wiederum für uns businessrelevant sind. Das ist in unserem Fall Kategorieseiten und die Produktseiten. Das heißt, wir haben ja zum Beispiel eine SEO-Tool-Kategorie und jetzt schreibe ich einen Artikel über, wie mache ich eine Keyword-Recherche und versuche dann im Artikel darauf hinzuweisen, es gibt ja für die Keyword-Recherche diverse Tools, liste da noch ein paar Beispiele und wir messen dann vor allem, wie viele Leute klicken von dort weiter auf dann die Keyword-Recherche-Kategorie oder sogar auf einzelne Produkte, weil wir das natürlich als Leistungsversprechen den Softwareherstellern geben. Also die zahlen teilweise Geld dafür, teilweise nicht. Da können wir auch noch, wenn du willst, drauf eingehen, was unser Vergütungsmodell ist. Aber die wollen natürlich sehen, dass ihre Produkte irgendwie sichtbar werden. Und wenn wir das nicht schaffen, dann bringt uns der Traffic nichts. Und dann würden die nach Ende der Vertragslaufzeit sagen, okay, das war richtig schlecht für uns. Es macht für uns keinen Sinn, da Geld zu investieren. Wir sind raus. Das heißt, wir gucken vor allem eben auf, was passiert mit dem Traffic mit 1-2 Klicks später. Also es ist, die interne Click-Through-Rate ist quasi für uns die wichtigste KPI.
Ja, ich meine, du hast ja gerade auch das Thema Businessmodell angesprochen und tatsächlich dann halt eben auch eure Businesspartner, die dann halt eben dafür zahlen, wenn ich es richtig verstehe, ja, dass sie bei euch gelistet werden. Und SEO aus der Perspektive des Businessmodells zu betrachten, macht ja durchaus Sinn. Und wie du es auch so schön einleitend gesagt hast, nicht jeder SEO macht das. Dann wird sich irgendwie am Sichtbarkeitsindex irgendwie aufgegeilt. Aber im Endeffekt bringt der dir 1 Euro mehr. Kann man mal in Frage stellen. Also insofern, ich habe das Vergütungsmodell jetzt gerade mal irgendwie, glaube ich, mehr schlecht als recht angeteasert. Erzähl du mal ein bisschen mehr dazu.
Also direkt eine Korrektur, man muss nicht bezahlen, um gelistet zu sein, weil sonst würden wir als Software-Vergleichsplattform ja gar nicht funktionieren, wenn wir nur die Listen, die bezahlen. Das heißt, wir haben schon Anspruch darauf, dass in der SEO-Kategorie alle, in Anführungsstrichen, alle SEO-Tools, die in Deutschland relevant sind, gelistet sind. Da sind auch, ich glaube, über 100, wenn nicht sogar fast 200 Tools drin und davon bezahlen vielleicht 10 oder 20 Geld in welcher Form auch immer. Und die bekommen einfach nur zusätzliche Features auf ihren Profilen, zum Beispiel einen schöneren Header-Banner, können da irgendwie ihre Screenshots anpassen, können auf Bewertungen antworten. Das heißt, sie können auch in die Interaktion mit dem Bewertenden gehen. Sie bekommen sogenannte Demask-IPs, falls das ein Begriff ist. Also wir können jetzt nicht sagen, hey, diese Person war auf deinem Profil, aber wir können mit einem Dienstleister herausfinden, welche Firma dahinter steckt und sage ihm, guck mal, Firma XY war auf deinem Profil, vielleicht macht es Sinn, dein Sales-Team darauf hinzuweisen, dass sie mal dort vielleicht die Verantwortlichen auf LinkedIn kontaktieren und da euer Produkt irgendwie eine Demo anbieten. Dafür muss man natürlich aber auch ein entsprechendes Sales-Team haben. Das geht nicht bei Product-Led-Companies. Dementsprechend haben wir doch verschiedene Preispakete, die eben genau auf das abzielen, ne? Dass wir sagen, die haben eine Zahlungsbereitschaft dafür, die anderen wollen irgendwie nur Clickouts auf die Website haben. Genau, das ist zum Beispiel auch ein Thema. Wir haben nur bei Profilen, die bezahlen, einen Link zu ihrer Website eingebunden. Das heißt, das Profil ist zwar sichtbar, aber es gibt keine Clickouts zu deren Website. Sobald die bei uns Kunde sind, kriegen die den Link. Je nachdem, welches Paket hast du dann noch einen zweiten Call to Action unten. Also so versuchen wir quasi, das ein bisschen attraktiver zu machen. Aber die reine Listung kann jeder machen, jeder kann auch Bewertungen einsammeln. Das heißt, wir haben auch bei den Bestplatzierten über alle Kategorien sind auch sehr viele dabei, also Platz 1 in der Kategorie, die nicht bezahlt sind. Und die bekommen natürlich dann genauso viel Aufmerksamkeit, weil die einfach jeden, der diese Suche betätigt, über den Weg läuft und die zahlen keinen Cent dafür. Also man muss es nicht machen, aber ich sag mal, wenn man mehr rausholen möchte, dann macht das für einige Sinn. Und ja, der wirtschaftliche Erfolg zeigt ja, dass es genug Bereitschaft gibt, da auch irgendwie für Upgrades zu bezahlen.
Alleine, ich meine, wir reden ja gerade auch über das Thema SEO. Also ich kann mir einen Link quasi bei euch kaufen.
Ja, das ist aber no follow. Also keine Sorge.
Das wäre meine nächste Frage.
Man kann keine Links kaufen. Also wir verkaufen die Links auf deinem Softwareprofil. Du kannst bei uns auch einen Sponsored Content im Blog kaufen, die sind alle no-follow. Also da kann man leider nicht aus SEO-Gesichtspunkten bei uns Geld lassen. Das war, glaube ich, vor 2 Jahren noch anders, bevor ich angefangen habe, aber weil man nicht wusste, dass das hochgradig gefährlich ist, wenn Google das herausfindet. Und da hat man einfach grundsätzlich alle Links immer follow gelassen. Das heißt, weil man nicht die Differenzierung kannte. Und das habe ich dann eingeführt, dass wir da bitte alle outgoing Links, insbesondere wenn da irgendwo ein Sponsored oder bezahlt steht, dann muss das unbedingt auf noch follow sein.
Ja, doch, gute alte SEO-Zeit. Aber also das habt ihr schon mal ziemlich gut gemacht. Ihr wart ja jetzt nicht die Ersten im Markt auch. Also ich meine so, der Platzhirsch so im US-Markt, Capterra, G2 gibt's ja auch noch. Da sind ja auch keine Amateure. So, auf dem deutschen Markt seid ihr jetzt, glaube ich, schon ziemlich gut, zumindest was so Sichtbarkeit angeht. Traffic weiß ich jetzt noch nicht, habe ich jetzt noch nicht mal reingeschaut. Seid ihr ganz gut an denen vorbeigezogen. Was macht ihr anders? Was macht ihr vielleicht besser?
Ja, also vielleicht noch zur Einordnung. G2 ist tatsächlich, ich sag mal, weltweit die Nummer 1. Die haben aber keine lokalisierte Version für Deutschland und dementsprechend fassen die jetzt hier nicht so, als kriegen die nicht so Traction. Während Capterra beispielsweise schon eine deutsche Seite hat, die lokalisieren in jedes Land, in jede Sprache. Die ranken dann auch natürlich entsprechend in Deutschland sehr gut. Die waren bis vor kurzem laut Sistrix Marktführer, dann haben wir die überholt. Ich habe es nochmal mit SimilarWeb im Vergleich gesehen. Traffic-mäßig sind wir auch jetzt schon vor denen. Also das scheint schon jetzt Früchte zu tragen, unsere Maßnahmen. Und natürlich ist der Vergleich ein bisschen unfair, weil du musst dir vorstellen, Capterra macht das Ganze für 30 Länder und wir halt für den Dachbereich, also 3 deutschsprachige Länder. Und dann zu sagen, wir machen irgendwie das so sehr viel besser, ist vielleicht ein bisschen unfair, weil ich habe höchsten Respekt davor, dass die das für so viele Länder parallel hinbekommen. Da ist es natürlich klar, dass wir jetzt einen Vorteil haben, weil wir die volle Power nur auf deutschen Content oder auf die deutsche Plattform setzen. Was wir aber definitiv anders machen, unabhängig jetzt von irgendwelchen Sprachen, wir geben uns sehr viel Mühe einfach in diesem Content-Bereich. Also damit greife ich schon mal ein bisschen vorweg, warum ich glaube, dass wir beim Update so von Google in die Höhe gehoben wurden, ja, liegt daran, dass wir in den letzten Jahren, eigentlich seit schon vor Beginn meiner Zeit, hat eine Mitarbeiterin angefangen, über LinkedIn ganz viele Gastautoren zu akquirieren. Ja, der Deal war, du schreibst für uns einen Artikel zu einem Bereich aus deinem Expertenbereich, ja, also macht der Sinn, dass dann irgendwie jemand über Social Media schreibt, der vielleicht Social Media Marketing Experte ist. Der bekommt davon natürlich die Reichweite und sein Autorenprofil. Jeder weiß, der Artikel kommt von ihm. Das heißt, er kann sich so präsentieren nach außen und sagen, hey, ich habe für OMR Reviews geschrieben. Da tatsächlich sind die Links do follow. Kleiner Tipp, weshalb natürlich vor allem SEO Experten gern bei uns schreiben, aber wir gezielt eigentlich die suchen, die nicht danach fragen, sondern die das nicht aus SEO-Gründen machen. Wie dem auch sei, was passiert jetzt seit diesen letzten 3 Jahren? Wir haben über 300 verschiedene Autoren auf der Plattform. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was gerade die ganze Welt im Internet macht mit KI-Texten. Das heißt, wir haben einfach, also wir machen schon KI-Texte oder bedienen uns zumindest darum, das ein bisschen zu beschleunigen, wenn die Inhouse-Redaktion Texte schreibt. Aber die Masse der Texte ist einfach von echten Menschen, ja, die du auch googeln kannst, die ein LinkedIn-Profil haben, wo Google vielleicht sogar diesen Abgleich macht, passt das zusammen. Hier ist Person XY und es gibt den tatsächlich auch, wenn der auf Xing und auf LinkedIn Profil hat und da werden die Daten nochmal validiert. Ich gehe mal davon aus, dass Google da irgendwie smart genug ist, um sowas zu machen. Und ich behaupte, dass das einer der Gründe ist, weshalb wir da kürzlich so gut gepusht wurden. Zumal wir auch sehen können, dass die Sichtbarkeit, das Wachstum primär in unserem Content Hub, das unser Blog, passiert ist. Das heißt, man kann das über ein Verzeichnis herausfinden und da ist es irgendwie um 2 Punkte innerhalb von wenigen Tagen gewachsen. Also das lässt darauf schließen, dass es vor allem um den Content geht und jetzt nicht um die CDPs, also die Kategorieseiten oder die Produktseiten.
Ich meine, das geht ja genau in die Richtung, die Google auch schon lange halt eben sagt, wo es halt eben auch darum das Thema Expertise und Autorität dann auch geht. Und wenn man halt eben Gastautoren nimmt, die genau das bieten können, das könnt ihr ja natürlich nicht mit einem kleinen Redaktionsteam für die Breite an Themen, die ihr auch habt, weil ich meine, ihr habt ja Software wirklich in jedweder Kategorie im Businessbereich und es kann ja nicht sein, dass jemand für Buchhaltung, für HR und für Marketing halt eben klugen Content schreibt und Marketing ist dann ja auch nur eine Oberkategorie zu SEO, zu Social etc.
Absolut.
Du hast ja auch gerade schon gesagt, der Content Hub hat am stärksten davon profitiert. Ist der Content, den ihr veröffentlicht, dann auch sehr stark am Thema Software dran oder ist es eher auch Content, der so diese Gattung dann bedient und ihr macht dann immer nur den Verweis dazu? Also wie viel Content habt ihr, der auch wirklich sehr nah an dem Produkt ist, was ihr dann auch vermarktet?
Wir machen inzwischen die gesamte Customer Journey von Upper Funnel, was dann vielleicht noch sehr weit entfernt ist von dem Produkt bis hin zu welches Tool ist das Beste für XY. Den Schritt mussten wir gehen, weil man natürlich irgendwann sonst, ich sag mal, gesättigt ist und alle Themen schon abgegrast hat. Also wir machen natürlich intensive Keyword-Recherchen und nehmen wir mal eben im Marketing, bei Marketing-Tools hat man dann irgendwann alle Artikel rund um die besten Tools für Use Case A, Use Case B. Dann macht man vielleicht noch die besten kostenlosen Tools. Dann macht man die besten Tools mit anderen Attributen. Ja, da gibt es von irgendwie, die man lokal auf so einem Computer hostet versus in der Cloud. Ne, also für KMUs, für Enterprise und so weiter. Irgendwann hat man diese ganzen Themen abgegrast. Und um dann noch mehr zu generieren, muss man sich natürlich dann etwas weiter weg, also weiter nach oben im Funnel bewegen und fängt dann eben an mit so informativen Inhalten. Aber wir schlagen eigentlich immer die Brücke bereits in Content, der ganz oben ist, würden wir trotzdem schon die ersten Tools erwähnen oder zumindest mal eine Kategorie und einen Beisatz erwähnen und sagen, hey, du kannst das händisch machen oder du kannst das so und so machen oder es gibt Tools, die dir dabei helfen. Also das ist eigentlich unsere Strategie und da müssen wir hin, weil irgendwann sind sonst alle Themen mit Suchvolumen abgedeckt und dann würde man ja stagnieren.
Ich meine, damit geht ihr ja thematisch auf ähnliche Keywords, auf ähnliche Begriffe dann auch entsprechend wie auch eure Mutter OMR. Kannibalisiert sich das? Habt ihr das auf dem Blick? Gleicht ihr euch da ab? Wie geht ihr da vor?
Ja.
Du lachst.
Ich lache, ja, also da hast du schon einen richtigen Punkt genannt. Also wir kannibalisieren theoretisch nicht, weil die anderen keinen SEO machen. Und dementsprechend, die schreiben zwar Artikel im Bereich Marketing, aber sie machen das nicht aus SEO-Gesichtspunkten. Das heißt, wenn sie dafür ranken, dann ist das Zufall. Und es gibt eigentlich nur das OMR Reviews SEO-Team. Aber natürlich sind wir manchmal intern ein Dorn im Auge, weil egal, was man googelt, kommt irgendwie immer ohne Reviews. Und dann gab es schon manchmal intern per so ein paar Nachrichten, hey, können wir bei euch in den Artikeln unsere Produkte noch mit involvieren? Also das ist natürlich irgendwie mit OMR Gesamt, aber vor allem mit OMR Education, die halt diese ganzen Schulungen anbieten. Und wenn wir jetzt für ein Thema wie, wie mache ich SEO ranke, dann wollen die natürlich dabei sein und das macht auch total Sinn. Also ich habe damit überhaupt kein Problem. Der Traffic landet trotzdem erstmal in unserem Verzeichnis und natürlich helfen wir den anderen aus. Also das ist, da ist jetzt kein Krieg, ja, aber der Traffic landet erstmal bei uns und wir machen dann aber gern Verweise und sagen hier, wenn du nicht ein Tool suchst, sondern erstmal an der Hand genommen werden möchtest, wie man SEO macht und du bist ein completely Beginner in dem Bereich, dann geh doch mal zu Education und guck dir da irgendwie einen Kurs an.
Ja, ich meine, also für alle, die bisher noch keine relevante Information mitgenommen haben, OMR macht kein SEO, kannst du jetzt irgendwann dann doch trotzdem mitgenommen haben. Aber das ist, ich meine, das ist natürlich auch politisch eine spannende Thematik, weil wenn du sagst, unsere Kernkennzahl ist, dass wir den Clickout auf die Seiten von unseren Partnern, von den Softwareanbietern haben wollen und dann halt eben andere Sachen da dann doch reinplatziert werden sollen, dann reduziert das natürlich dann auch dein Potenzial, Traffic für eure Businesspartner dann auch zu liefern.
Ja, ich bin da recht entspannt, weil ich sag mal so, wenn jetzt eine Person auf eine Website geht und sich zum Thema SEO informiert, entweder sie sucht halt ein Tool, die Person, oder sie sucht eine Weiterbildung und wenn ich beides angehe, in einem Artikel, dann ist die Customer Journey ja sogar noch besser und du hast nicht diesen klassischen Fall, User klickt auf den Zurück-Button in die Google-Suche und dann werden die User-Signals auch noch schlechter. Also ich bin überzeugt davon, dass Google das misst. Glaube ich, gibt es inoffiziell auch schon so Bestätigungen. Und das heißt, wenn ich es schaffe, jemanden auf die Website zu bekommen und dann ihm die Bandbreite an Möglichkeiten zu bieten, dann ist die Journey für diesen User, für den Suchenden ja viel besser und idealerweise kommt er nie mehr wieder zurück in die Google-Suche und Google sagt, ey geil, alle Leute, die ich zu OMR schicke, kommen nie mehr wieder zurück in die Google-Suche. Das heißt, sie haben ja irgendwie das gefunden, was sie gebraucht haben. Und ob das dann eine Schulung ist oder ob das dann ein Tool ist oder weitere Artikel, dass sie sich da durchgeklickt haben, das ist dann gleich. Also da muss man schon irgendwie so gesamtheitlich denken. Und klar, ich bin auf der Payroll von OMR Reviews, aber ich denke eigentlich immer unternehmensweit. Am Ende ist es halt auch noch so, dass wir irgendwie finanziell, ja, also OMR Reviews hat, wie ich am Anfang gesagt habe, irgendwie Millionen reingebuttert. Also wir reden wirklich von sehr viel Geld, was Philipp Westermeier da privat vor allem reingegeben hat. Also es ist nicht fremdfinanziert, sondern wirklich alles in-house. Und das kommt natürlich mit Geldern, die teilweise vom Festival, von OMR Education verdient wurden. Und da muss man dann schon auch irgendwie sagen, hey, wir helfen euch da irgendwie oder geben euch ein Stück zurück dafür, dass ihr uns da 2-3 Jahre durchgefüttert habt. Ja, also da muss man schon irgendwie innenpolitisch irgendwie auch zusammenkommen und eine gemeinsame Strategie fahren. Auch wenn wir natürlich in unserem Tagesgeschäft alle eigene Ziele haben, aber im Gesamtkontext muss man da schon immer an die ganze Firma denken.
Ja, ich mag die Denkweise total, weil es halt eben raus aus diesem Silo-Gedanken ist, sondern SEO hat ja, soll ja ein Business-Impact haben und soll ja nicht einfach nur irgendwelche Vanity-Metrics wie halt auch so ein Sichtbarkeitsindex, der schön zu sehen ist, nett, wenn er nach oben geht, aber die Frage ist, wie viel wirklich ist davon businessrelevant und da dann diese Perspektive einzunehmen und sagen, okay, wie können wir uns da gegenseitig helfen, macht total Sinn, würde ich mir an vielen Stellen mehr wünschen, liegt aber glaube ich daran, dass SEOs oft an den falschen Kennzahlen auch einfach gemessen werden, die falschen Ziele vorgegeben bekommen.
Ja, oder weil sie egoistisch denken, also vor allem, wenn man jetzt im Agenturkontext denkt, war selber mal in der Agentur und da gibt es halt dann doch auch die schwarzen Schafe, die dir irgendwas empfehlen und damit mit irgendwelchen Maßnahmen in Kauf nehmen, dass es woanders runtergeht. Weil sie halt sagen, ich gucke nur auf meinen Bereich und vor allem im SEA-Bereich, wo sie dann sagen, wir schalten einfach ganz viel Ads und es läuft super performant und sehen dann aber nicht, dass es im SEO-Bereich runtergegangen ist, weil man sich vielleicht vor allem im Brand-Bereich einfach den Traffic rübergezogen hat. Also das ist dann kein Erfolg, aber wenn du das halt nicht ganzheitlich betrachtest, dann ist das halt einfach, also verarscht man sich halt. Und ja, je nachdem, welche Ziele man hat, ob die sehr egoistisch sind oder ganzheitlich gedacht, macht man es oder macht man es halt nicht. Und ich sag mal, wir hatten, kann ich vielleicht auch noch erzählen, glaube ich auch nicht bekannt, habe ich noch nie in einem Podcast gesagt, es gab vor 2 Jahren noch Ziele pro Mitarbeiter und für die sie einen Bonus bekommen haben. Was natürlich dann passiert, wenn irgendwie einer oder eine Mitarbeiterin vor der Entscheidung steht, soll ich das oder das machen, würde man sich nicht für das entscheiden, was der und fürs Unternehmen besser ist, sondern was für mein Ziel besser ist. Weil jeder möchte am Ende seinen Jahresbonus haben. Ja, den kalkuliert man ja ein. Keiner möchte irgendwie, selbst wenn es nur ein paar hundert Euro sind, darauf verzichten. Und ich glaube, das schafft falsche Anreize. Den haben wir dann deswegen auch nach irgendwie glaube, da war ich so ein Jahr gerade hier, haben wir den eingestampft 2023 und haben gesagt, wir wollen, dass die Leute danach entscheiden, was am besten für das Unternehmen ist. Und das schaffen wir eben nur, indem wir einfach sagen, ihr kriegt euer Gehalt und wir messen das dann irgendwie anders. Also was auch nicht dann mit Geld zusammenhängt, sondern mit Vertrauen. Und natürlich gucken wir zusammen irgendwie auf die Ziele und definieren über OKRs, woran wir arbeiten, aber dein persönliches Glück hängt nicht mehr davon ab. Und das macht natürlich frei und nimmt so ein bisschen Druck raus und du weißt, ich kann mich für das entscheiden, auch wenn mein Bereich darunter leidet.
Finde ich einen sehr guten Ansatz. Ich meine, OKRs sind da, glaube ich, ein ganz gutes Vehikel, um das halt eben wirklich von den Unternehmenszielen runter zu kaskadieren und dass die Leute nicht halt eben dann diese Silo-Entscheidungen treffen, sondern alles, was sie sich selber als Ziel setzen oder was sie vorgegeben kriegen, halt eben auf ein höheres Ziel einzahlt. Und ja, tatsächlich setzt du da falsche Anreize. Du setzt den Fokus auch einfach komplett falsch, weil die Leute sich halt eben genau nur auf diese Kennzahl ja fokussieren. Das fängt ja bei einem Reporting auch an. Wenn ich im SEO-Reporting halt eben ganz oben die ganze immer den Sichtbarkeitsindex sehe, das ist das Erste, was ich dann sehe, was ich wahrnehme. Und natürlich hat das dann eine höhere Priorität auch in meinem Kopf auch. Und dementsprechend, glaube ich, ist auch eine extrem wichtige Aufgabe, die, sag ich mal, Ressource SEO sinnvoll einzusetzen. Und wir sehen nach wie vor sehr, sehr viel, wo da einfach, ja, Zeit unnötig vertan wird, was nicht auf Business-Ziele einzahlt.
Klar.
Leider.
Ja, ich meine, in der Außenwirkung immer schön, ja. Also man kann sich dann schön auf die Schulter klopfen und sagen, ui, toll gemacht. Aber am Ende würde jetzt kein Philipp Westermeier zu mir kommen und sagen, hey, hast du super gemacht, dass die Sistrix-Sichtbarkeit steigt. Aber wenn ich ihm sagen kann, ja, der Traffic ist danach auch um x Prozent gestiegen, dann freut er sich natürlich.
Weil das wäre jetzt meine Frage gewesen, haben wir noch gar nicht so drüber gesprochen, dieses Google-Update. Sichtbarkeit ist richtig nach oben gesprungen. Da sind auch Keywords bei, wo ich glaube, dass ihr zwar viel Sichtbarkeit, aber wenig Traffic bekommt. Ich glaube, ihr rankt zum Beispiel ziemlich gut für Google Translate oder für ChatGPT. Also wer gut nach Google Translate sucht, sucht nicht eine Softwarebewertung von Google Translate, vermute ich mal. So, das heißt, merkt ihr das jetzt auch wirklich beim Traffic und ist es auch der Traffic, den ihr haben wollt? Habt ihr das schon ausgewertet?
Genau, also das sind zwei Sachen. Witzigerweise nenne ich immer das Google Translate Beispiel als Negativbeispiel, wenn ich Vorträge halte zu SEO-KPIs, also ich helfe da bei Open Education ab und zu aus, alle paar Monate halte ich so einen Deep Dive und da habe ich immer einen Screenshot, wo ich die Sichtbarkeit anzeige und daneben halte ich dann die Search Console Daten, wie viel Traffic dann darüber kommt und das ist so einen halben Sichtbarkeitspunkt über dieses eine Keyword oder die URL und dann aber irgendwie 700.000 Impressions und 5 Klicks. Also das ist absurd, ne? Also
auch wirklich. Zu Recht, ja.
Macht überhaupt keinen Sinn, ja, genau. Aber wir haben ja beim Update eben gesehen, dass eben nicht die Produkte gestiegen sind, sondern vor allem der Content Hub. Und im Detail, ich hatte schon direkt so 2-3 Tage danach mal reingeschaut, was hat sich denn konkret getan? Und wir haben einen enormen Shift gesehen in der auf der ersten Seite der Suche. Das heißt, wir haben viele Keywords, die davor so auf Position 4 bis 10 waren, sind danach tatsächlich in die Top 3 gerutscht. Also wir hatten in absoluten Zahlen 25% mehr Top 3 Keywords als zuvor und die sind auch von den Seiten 2 bis 10 dann auch weiter nach oben gerutscht. Also es gab einfach wirklich tatsächlich über die gesamte Keyword-Breite, aber vor allem eben in den Top-Positionen einen Shift nach vorne, was natürlich super cool ist. Und Traffic, ich konnte das noch genau 2 Tage nach vollziehen, weil danach haben die Osterferien gestartet und das Suchvolumen bei uns ist stark von Saisonalität, aber auch eben ferienabhängig, weil Leute suchen uns halt von Montag bis Freitag in der Arbeitszeit, weil es ist ein B2B-Produkt. Und wenn man davon ausgeht, dass, ich weiß nicht, wie viele ArbeitnehmerInnen in Deutschland Kinder haben, aber wenn die wie frei haben und tagsüber bespielt werden wollen, dann nehmen sich die Eltern halt frei oder arbeiten weniger im Homeoffice, suchen weniger nach irgendwie der nächsten Software. Das heißt, wir können tatsächlich erst jetzt seit dieser Woche den echten Impact sehen und eben diese 2 Tage vor Beginn der Osterferien, da haben wir so im niedrigen zweistelligen Bereich Traffic Uplift gehabt. Also es ist nicht 1:1, nicht 40%, wir sind von 10 auf 14 Punkte in Sistrix gestiegen, es ist nicht 40% Traffic, aber es ist im zweistelligen Bereich, also schon, dass man sagt, man freut sich darüber. Also nehmen wir gern mit.
Genau, und es ist auch eine schöne Story auf jeden Fall zu erzählen. Spannend ist natürlich auch, wie nachhaltig ist das? Das kennt man ja auch von anderen Google-Updates. Dann geht's mal hoch und dann sackt's wieder runter. Also Google testet da ja auch sehr, sehr viel. Wie du es halt eben auch sagst, Google schaut sich dann ja auch die Nutzerbewegung an. Und wenn ihr dann auf einmal in eine Top-3-Position und wie reinrutscht, gucken sie sich natürlich auch vermutlich sehr gut an, ob das dann auch, ob ihr an der richtigen Stelle da seid oder ob eine andere Seite doch besser an dieser Stelle performt hat.
Ja, deswegen, als das Update kam, habe ich auch so intern direkt in Slack geschrieben, weiß gar nicht, ob das jetzt so geil ist. Also ich habe lieber so nachhaltiges, langsames Wachstum, weil so extreme Sprünge, ich meine, das ist wirklich, wie du gesagt hast, bei ganz vielen anderen Domains sieht man das, ein Update hoch, nächstes Update wieder runter, dann hast du halt diese Stufenbewegung und das finde ich gar nicht so gut. Aber ich meine, wissen wir nicht, ob das jemals passieren wird, vielleicht bleibt das ja auch so, das wäre natürlich erfreulich, aber zumindest muss man sich realistisch damit auseinandersetzen, es könnte passieren, dass es halt wieder beim nächsten Update runtergeht. Und dann darf man halt nicht traurig sein und dann dürfen nicht die Alarmglocken schlagen, sondern da muss man sich halt in Bewusstsein rufen, ja, okay, beim letzten Mal ging es hoch und vielleicht malt man dann die Linie einfach ohne diesen Kasten und guckt halt, ob das langfristig trotzdem nach oben zeigt.
Schaust du dir, weil genau, wenn diese Updates kommen, Johannes und Sistrix veröffentlichen dann ja immer so die Gewinner und Verlierer, schaust du dir die an und guckst dann, was die machen oder ist das einfach nur so für dich so ein bisschen Gossip?
Doch, also ich gucke mir das schon gerne an irgendwie. Also grundsätzlich, mein Arbeitstag ist schon viel auf Sistrix. Also doch, das interessiert mich schon. Aber oftmals kannst du ja bei Updates gar nicht mal so einen direkten Impact sehen. Es ist eher spannend so bei Relaunches, wenn man halt konkrete URL-Änderungen hat. Das gucke ich mir gern an und kommentiere das auch gerne. Irgendwie so eBay-Kleinanzeigen auf Kleinanzeigen, wo ich am Anfang sehr kritisch das beäugt habe und alle haben gesagt, doch, das ist super erfolgreich. Und ich war halt so, nee, ich glaube, das fällt hier gerade richtig. Und tatsächlich haben die ja irgendwie 400 Punkte verloren. Also, okay, aber das ist ein anderes Thema. Also ja, ich gucke mir das an, aber vor allem natürlich, wenn es für uns relevant ist. Also guck mir schon an, wie ist jetzt bei Capterra, was ist da passiert, was ist bei G2 passiert in den USA. Und dann natürlich, wenn es so extreme Beispiele gibt, die auf LinkedIn viral gehen oder in der Szene diskutiert werden, dann bin ich da schon immer mit dabei.
Gehört sich auch so. Ich meine, das ist, also dieses Gossip-Thema, wir haben uns auch in Slack einen separaten, wir haben den SEO-Channel und wir haben den SEO-Gossip-Channel. Also insofern, das gehört irgendwie damit auch zusammen. Zwei Fragen habe ich noch, und zwar beim Thema Content hast du jetzt sehr stark das Thema Text im Fokus gehabt. Wie schaut ihr auf andere Content-Formate, also Videoformate? Ich meine, klar, OMR ist durch Podcast groß geworden, aber ich meine, OMR Reviews ist sehr textlastig. Bleibt das so? Wie wird das noch, also werdet ihr da irgendwie das Thema Bewegtbild noch mehr mit reinnehmen, weil ich glaube, da nämlich auch die Suchmaschine YouTube ist ja auch eine, die noch nicht wirklich bespielt.
Ja, das ist tatsächlich brühwarm, das Thema. Also es wird dieses Jahr noch die ersten Videoformate geben, die dann auch auf YouTube stattfinden. Was wir bereits jetzt machen, sind Webinare. Das ist ja auch eine Expertise von OMR, vor allem OMR Education macht das ja gefühlt täglich. Und da sind wir jetzt auch schon mit drin und haben da zum Beispiel ein Format, das heißt Tool Talk, wo wir 2 bis 3 Softwarehersteller zu einem Thema einladen. Die dürfen dann da ein paar Minuten ihr Tool präsentieren und danach geht man aber eher in so eine Fragerunde, dass man halt herausfinden kann, welches Tool passt denn jetzt für mein Bedürfnis am besten und idealerweise melden die sich danach für einen Trial an oder werden dann zu Leads, sodass dann eben auch die Softwarehersteller sagen, hey, das war ein cooles Format, ich gehe da das nächste Mal wieder mit rein, weil das lassen wir uns bezahlen. Also das machen wir bereits und das ist auch so ernst, dass wir da zum Beispiel schon 3 MitarbeiterInnen komplett 100% drauf abgestellt haben. Also das ist nicht so nebenbei geschafft, sondern das ist schon also ein eigener Revenue-Stream tatsächlich inzwischen. Genau, und der YouTube-Bereich, der kommt dieses Jahr, wobei wir da eben noch in der Discovery sind, weil wir nicht wissen, welche Inhalte klicken da sich oder bringen da viel Aufmerksamkeit. Und natürlich ist das Problem, in Anführungsstrichen, ich produziere da vielleicht zu einem Tool XY ein Video und nach einem Jahr könnte es sein, dass es schon nicht mehr aktuell ist, weil sich im Softwarebereich ja so viel tut und so viel verändert, dass wir da nicht wissen, wie nachhaltig ist das. Und so ein Video nachträglich anzupassen, ist halt wesentlich schwieriger als jetzt ein Text. Wir machen Text-Updates, versuchen wir einmal im Jahr zu machen, aber das ist gar nicht so leicht, weil wir haben inzwischen über 1200 Artikel im Content-Hub. Das heißt, wir müssten jeden Tag 4 Artikel anpassen. Also versuchen wir zwar, vor allem bei denen, die halt viel Traffic haben, tatsächlich einmal im Jahr das mindestens zu machen. Aber im Videobereich ist das natürlich sehr viel schwieriger und der Aufwand, den man da betreiben muss, ist sehr viel höher. Aber ja, wir sind dran und vielleicht in einem Jahr ist das schon irgendwie das nächste große Thema. Aber ja, das diskutieren wir dann, wenn es soweit ist.
Genau, dann hole ich dich einfach nochmal, zwinge ich dich nochmal hier vors Mikro. Das Praktische ist, du hast mir meine zweite Frage weggenommen, nämlich das Thema Content Recycling, Repurposing und vor allen Dingen Content Updating ist eins, was wir immer wieder sehen, wird gerne vergessen, ist so dieses Set-and-Forget-Mentalität, also wir hauen den Content raus und danach kümmert sich keiner mehr drum. Macht ihr das, habt ihr dann Leute, die explizit nur dann dafür da sind, also wirklich diese Updates zu machen oder macht das dann auch das gleiche Team mit?
Es ist tatsächlich das gleiche Team und das hat auch zweierlei Gründe. Also zum einen wollen wir natürlich, dass der Content nicht veraltet und wir ja, wie ich am Anfang beschrieben habe, auch begrenzte Themenfelder haben. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, wir müssen irgendwann immer weiter weg vom Lower Funnel, vom Softwarebereich hin zu allgemeinen Themen rund um Marketing und whatever. Das heißt, wir müssen auch den Bestandscontent updaten. Und was dann natürlich dann auch noch passiert, das bin ich ein großer Fan von, Stichwort interne Verlinkung. Sobald wir ein Thema updaten, datieren wir das auch wieder nach vorne. Daraufhin wird das auch wieder in unserem Blog auf der ersten Seite platziert. Das heißt, es hat sehr viel bessere interne Verlinkung. Und wir sehen meistens danach, dass der Traffic wieder hochgeht, nicht über die Klicks, sondern tatsächlich über Google, weil Google das nochmal neu bewertet und sagt, ah, okay, die pushen das jetzt wieder auf ihre erste Seite im Blog, dann ist es jetzt wieder aktuell oder ist es wieder wichtig und es funktioniert jedes Mal wieder. Also es ist tatsächlich so, dass das interne Verlinkung, aber da war ich auch noch nie anderer Meinung, tatsächlich auch eine der wichtigsten SEO-Maßnahmen ist, die man so machen muss, vor allem auf großen Websites, wo es potenziell so sein kann, dass irgendwann die Artikel so weit hinten im Nirvana versickern, dass sie halt nicht mehr intern gefunden werden.
Finde ich einen sehr, sehr schönen Punkt. Wird gerne vernachlässigt bei all dem ganzen neuen Möglichkeiten und immer Themen, die gehypt werden. Aber mach einfach eine vernünftige interne Verlinkung. Und du hast schon mal einen relevanten Anteil deiner SEO-Maßnahmen schon mal auf die Straße gebracht. Und auch die, dooferweise, setzt man nicht einmal um, sondern eigentlich permanent müssen die auch geupdatet werden. Ich fasse mal zusammen, was ich mitgenommen habe. Ich habe eingeleitet mit SEO ist nicht mehr etwas, was du tust, sondern das ist etwas, was passiert, wenn man alles andere richtig gemacht hat. So, und ich habe jetzt mit Manuel Weiß, dem Head of Inbound Marketing von OMR Reviews, darüber gesprochen, was sie bei OMR Reviews so alles richtig gemacht haben. Denn alle von außen sichtbaren Kennzahlen deuten darauf hin, dass Google und auch Nutzerinnen und Nutzer mögen, was ihr da auf die Straße gebracht habt. Aus einem kleinen 2-Personen-SEO-Team vor 2 Jahren ist jetzt ein deutlich größeres geworden mit technischen Ressourcen und vor allem halt eben auch mit sehr, sehr viel redaktionellen Ressourcen. Das heißt, das Thema Content steht, wenn ich so richtig entnommen habe, komplett im Zentrum der SEO-Strategie von OMR Reviews. Dafür werden die eigenen Redakteure genutzt, aber auch sehr viele Gastredakteure, Gastautoren, die dann eine spezielle Expertise in den Themenbereichen haben, wo man halt eben auch, egal wie groß dein Redaktionsteam ist, wenn es Fachcontent sein muss, irgendwann stößt du da halt eben auch mal an Grenzen. Und es wird nicht nur Content publiziert, sondern halt eben auch ein sehr wichtiger Teil ist das Thema Updating von Content, dadurch, dass insbesondere in diesem Softwarebereich sehr, sehr viel passiert und da auch gerade nochmal das Plädoyer für die interne Verlinkung, um dadurch halt eben dann Traffic richtig zu steuern und halt eben auch Google die Signale zum Thema Relevanz zu geben. Wenn es um Thema Kennzahlen geht, ich habe gerade gesagt, von außen betrachtet, sowas wie Sichtbarkeitsindex oder über SimilarWeb kann man ja auch den Traffic sehen. Relevanter für Manuel und das Team ist allerdings, wie viel Menschen gehen von den Content-lastigen Seiten, von den Artikeln hin zu den Software-Angeboten bzw. Software-Vergleichen, wo halt eben ihre Geschäftspartner dann halt eben auch das Geld mit verdienen und wo halt eben auch der Revenue-Stream von OMR Reviews liegt. Also das heißt, diese Kennzahl, die unternehmensrelevant ist, ist die entscheidende und nicht der Sichtbarkeitsindex. Da kann man sich drüber freuen, aber wer lang genug SEO macht, weiß auch, wo es hochgeht, geht es auch mal wieder runter zwischendurch. Also insofern freut euch über den Sichtbarkeitsindex, wenn er hochkommt und ignoriert ihn, wenn er runtergeht, so ungefähr. Und das finde ich auch einen sehr, sehr smarten Ansatz. Einfach wichtig zu sagen, wir konzentrieren uns auf die Business-Ziele und auch raus aus Silo-Zielen. Das heißt, wenn einzelne SEOs an Kennzahlen gemessen werden, die vielleicht gar nicht auf die Business-Ziele einzahlen, dann fokussieren sie sich auf die falschen Dinge. Und da halt eben auch ein Bonusmodell vielleicht auch eben dann ja zu beerdigen, wenn es nicht auf die Business-Ziele einzahlt, finde ich auch einen sehr guten, sehr, sehr wichtigen Punkt, den ihr da auch umgesetzt habt. Und dann natürlich auch das Thema Marke. Mit einer großen Marke wie OMR im Rücken geht das natürlich nochmal ein bisschen leichter, da auch eine eigene Brand aufzubauen. Aber SEO macht den wichtigsten Anteil im Traffic-Mix. Direct kommt danach. Das heißt, ihr habt es über einen recht kurzen Zeitraum dann auch geschafft, große Player wie Capterra oder G2 dann halt eben auf die hinteren Plätze zu verweisen, dadurch, dass ihr eine eigene Marke aufgebaut habt. In so einem Ökosystem, wo ihr euch bewegt, geht es natürlich leichter, aber es ist natürlich auch kein Selbstläufer. So, und dann auch ganz wichtig beim Thema Sichtbarkeitsindex, schaut nur auf die Keywords, die für euch wirklich relevant sind. Wir hatten beide schön das Beispiel Google Translate. Super, wenn man da 0,5 Sichtbarkeitspunkte drüber kriegt, aber auch ungefähr 0,5 Klicks auch nur darüber. Sieht in dem einen Chart gut aus, in dem anderen nicht. Also da auch genau schauen, wofür rankt ihr und genau das halt eben dann auch nur in die in den Fokus zu setzen. Ihr seid aus meiner Sicht ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man keine Angst haben muss vor global starken Playern, denn wenn man ein lokal stärkeres Angebot schafft mit passendem Content, mit auch, sag ich mal, den passenderen mehreren Inhalten für die Nutzerinnen und Nutzer in einer bestimmten Region, dann kann man halt eben auch lokal der Champion werden, egal wie groß der Player dann halt eben auch international ist. Und das habt ihr halt eben dann auch in diesem ganzen Kontext sehr, sehr gut geschafft. Content Focus, bisher Text mit ein bisschen Webinaren von OMR Education dann entliehen, aber so wie ich es jetzt entnommen habe, können wir da in 6 bis 12 Monaten den nächsten Podcast so machen und mal schauen, wie das Thema Bewegtbild bei OMR Reviews dann auf die Straße gebracht worden ist. So, Manuel, was habe ich vergessen?
Ich bin total begeistert. Du hast das ja besser zusammengefasst, als jede KI das schaffen würde. Hast du das jetzt wirklich so mit Stichpunkten einfach nebenbei oder hast du alles gemerkt?
Nein, ich habe tatsächlich, mein Gedächtnis ist nicht so gut. Nee, Stichpunkte plus
Weiß der ja Rest Wahnsinn. Merkt. Also wirklich, ich habe gerade Gänsehaut bekommen. Nee, war wirklich gut. Nee, hast du auch nichts Falsches gesagt, weil das ist natürlich auch oft, in so einem Summary gibt es Leute, die dann etwas missinterpretiert haben und das dann anders gesagt haben. Aber nee, das war echt klasse Zusammenfassung.
Stark. Kann ich mir meinen Speis jetzt abwischen? Dann haben wir da doch alles auf den Punkt gebracht für die faulen Hörerinnen und Hörer. Die Kurzversion kommt nochmal dann in Kürze auch im Podcast. Und ich packe mal ein paar Links auch noch dazu rein. Auch zu, du hast ja auch ein paar Artikel auf LinkedIn dazu veröffentlicht, um mal ein bisschen da Kontext zu kriegen. Und dementsprechend kann man auch natürlich den Link dann zu dir, wenn man da noch weitergehende Fragen dazu hat. Vielen Dank für die Insights, die du da geteilt hast, weil das war jetzt nicht nur, wir sprechen über den Sichtbarkeitsindex, sondern ihr seid ja auch ein bisschen so in den Kern von eurem Modell reingegangen. War für mich super spannend und ich bin auch sicher für die Hörerinnen und Hörer auch.
Ja, vielen lieben Dank. Es hat richtig Spaß gemacht und freue mich natürlich auf ein Update in vielleicht einem Jahr.
Das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, da waren schöne Sachen bei dir mit drin. Du weißt jetzt, wo du hingehen musst, wenn du einen zum Thema Software Unterstützung brauchst. Und dann würde ich sagen, Podcast abonnieren und mit 5 Sternen bewerten nicht vergessen. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ciao, ciao.
Tschüss.